Zollcast. Boden, Umwelt, Klima.
Hallo und herzlich willkommen bei Zollcast Folge 134 vom 5. März 2025. Wie immer direkt aus der digitalen Bodenprofilgrube und mit so einem Bodenmikrofon hockt da neben mir die Mareile. Moin Mareile.
Moin Christoph.
Ja, schön, dich wieder hier zu haben. Ist ja lange angekündigt, diese Folge. Hör mal, wer da krabbelt. Du hast dich sozusagen mit Ökoakustik beschäftigt und mit allem, was damit zusammenhängt. Jetzt erstmal als kleine Einstiegsfrage für dich, Mareile. Du kommst ja nun aus einer ganz anderen Ecke, ne? Du bist unsere Moorbodenexpertin, Moorbodenkartenexpertin. Das ist so deine Domäne. Wie leicht war es denn für dich, dich in dieses Thema Ökoakustik einzuarbeiten? Leicht, schwer, mittel? Kannst du da eine Einschätzung geben?
Ja, gute Frage. Also relativ leicht, würde ich sagen, weil ich zum einen super interessant finde. Und dann liest man ja lieber ein Paper, wenn man das Thema sowieso schon einfach spannend findet. Und es ist auch, finde ich, angenehm geschrieben. Also wir kommen da ja später noch dazu. In der Statistik war ich zwischenzeitlich abgehängt. Aber im Grundsatz ist es so gut fassbar, fand ich. Deswegen würde ich auch unser Nerd-Level gar nicht so hochsetzen für diese Folge, weil es, finde ich, wenn man es erstmal runtergebrochen hat, auf jeden Fall ganz gut verständlich ist und auf eine gewisse Weise logisch und auch einfach sehr faszinierend, was da im Thema Bodenakustik ja ganz speziell passiert ist.
Ja, dann würde ich sagen, also ich bin auch mega gespannt. Ich habe schon mal ein Interview gemacht mit Marilena Schumann von Sounding Soil.
Genau, Folge 118.
Genau.
Gerne nochmal reinhören.
Ja, das würde ich auf jeden Fall empfehlen. Da kriegt man auch einen kleinen Einblick in die Ökoakustik. Aber wir haben diese wissenschaftliche Komponente tatsächlich auch zum Teil bewusst ausgespart, eben weil diese Folge hier in Ergänzung noch erscheinen sollte. Aber ich würde vielleicht mal einen kleinen Einstieg zum Thema Akustik machen. Was ist das überhaupt? Ne? Und das ist jetzt natürlich aus meiner physikalischen Perspektive natürlich irgendwie eine physikalische Teilwissenschaft, geht auch so in den Ingenieurbereich rein, ne? Der sich tatsächlich mit der räumlichen Ausbreitung von Schall beschäftigt in allen möglichen Facetten. Ne? Also letztlich ja eigentlich auch das, was wir hier machen, hat auch viel mit Akustik zu tun, ist auch ein wesentlicher Teil der Vorbereitungsarbeit für diesen Podcast für mich gewesen, sich damit auseinanderzusetzen. Warum klingen Dinge gut oder schlecht? Ne? Das ist ganz spannend auch tatsächlich. So, und jetzt muss man sich ja aber fragen, Ökoakustik, da kommt ja dann noch so diese ökologische Komponente mit rein. Wie spielt das zusammen, Mareile? Was kann man denn ökologisch mit Akustik treiben?
Genau, also Ökoakustik ist im Grunde die Nutzung von Mikrofonen zur Erfassung von Naturgeräuschen. Und Naturgeräusche sind erstmal super breit gefächert. So, was fällt dir so ein? Was für Geräusche hörst du so in der Natur, wenn du rausgehst?
Schwiep, schwiep, schwiep. Natürlich, wenn ich im Wald und auf der Heide, da habe ich ja meine Freude, Mareile. Und da höre ich natürlich Vögel. Ich höre aber auch zum Beispiel den Wind in den Bäumen. Das ist auch ein natürliches Geräusch, ja. Und natürlich andere Tiere, die Laute von sich geben, zum Beispiel Hunde oder Wölfe, fallen mir da natürlich in erster Linie ein. Ja, das ist alles Ökoakustik.
Genau. Regen zum Beispiel, ein ganz tolles Geräusch. Ja. Es gibt natürlich auch Meeresrauschen. Wir sind nicht nur an Land unterwegs, sondern auch am Meer. Und man kann das aufteilen in sogenannte der Gesamtklang quasi oder das gesamte Feld nennt sich dann Soundscapes. Finde ich ziemlich cool, kommt quasi vom Wort Landscapes. Und wird dann mit Soundscapes umfasst, also im Grunde, wie nennt man das dann, Klanglandschaften, wenn man so will. Und die lassen sich nochmal aufteilen in sogenannte Biophonies. Also das ist auch, glaube ich, so ein wie eine Sinfonie, in dem Fall aber eine Biophonie. Das sind alles quasi organische Laute, also zum Beispiel die Tiergeräusche, das wären Biophonies. Es gibt auch Geophonies, also alles anorganische, sprich zum Beispiel das Wetter, das wären Geophonies oder, was weiß ich, vielleicht ein Hangrutsch oder das Meeresrauschen. Das ist alles, was so in dem Fall anorganisch als Geophonie bezeichnet wird. Und was wir noch nicht hatten, es gibt auch die Anthropophonies, also alles Menschengemachte. alle unsere Stadtgeräusche, Hupen, Ampelpiepen, Industrie, ein vorbeifliegendes Flugzeug, all sowas sind ja auch Geräusche, die in der Umwelt stattfinden. Und das sind die Anthropophonies, also alles Menschgemachte. Und da geht's jetzt, genau, Ökoakustik ganz allgemein, geht's darum, diese Zusammenhänge und Beeinflussung quasi gegenseitig zu erforschen. Und es gibt da ein ganz tolles Kunstprojekt oder mehrere Kunstprojekte, die in der Global Sound Map zusammengefasst werden. Also es gibt eine Karte, weiß nicht, wir beide können da mal reingucken, wenn du den Link gerade da hast, sonst coach ich euch da durch. Die sind natürlich auch in den Shownotes, die Global Sound Map. Dann seht ihr quasi eine Weltkarte mit ganz viel gelben Markierungen. Und wenn ihr da draufklickt, haben verschiedene Projekte, die Akustik aufnehmen an Land und auch an Wasser, schon mal ihre Aufnahmen hochgeladen.
Ist ziemlich abgefahren. Also natürlich der Osten Deutschlands chronisch unterrepräsentiert. aber ich war zum Beispiel gerade in Cottbus, das ist also auch sehr technische Geräusche. Ich habe hier eine verlassene Mine in Saalfeld gefunden und so. Das ist mega spannend. Ja. Okay, und das sind alles aber, also hat unterschiedliche Quellen, so wie ich das hier sehe. Ne?
Genau, es sind unterschiedliche Projekte.
Ja.
Und natürlich gibt es auch ganz viele helle Punkte auf der Weltkarte. Ich denke auch, dass es noch im Aufbau ist, oder was heißt im Aufbau? Es ist schon ein paar Jahre online, aber da werden sicherlich auch weitere Kunstprojekte dazukommen. So wie ich es verstanden habe, ist das Feld grundsätzlich noch relativ neu mit der Ökoakustik. Von daher sind wir gespannt, ob sich die Karte weiter füllt. Denn unser Projekt, um das es heute geht, ist da tatsächlich nicht mit drin. Weiß nicht genau warum, vielleicht kommt es auch noch. Aber wir befassen uns ja heute ganz speziell mit Bodenakustik. Christoph, was ist Bodenakustik, wenn wir jetzt schon den Bogen dahin schlagen?
Genau, also jetzt haben wir über die Ökoakustik ein bisschen was gehört, haben also gehört, dass das sowohl belebte als auch unbelebte Geräusche sein können. Ne? Belebt sind sie dann von entsprechenden Tieren. Und aus diversen Folgen unseres Podcasts und vielleicht auch aus dem Lehrbuchwissen weiß man ja, dass natürlich auch der Boden eine belebte Sphäre ist. Also würde ich sagen, das sind natürlich Bodenorganismen, grabende, knuspernde, knäuspernde, kleine Wesen, die dort natürlich auch Geräusche erzeugen.
Ganz genau. Und das ist im Grunde auch das neue oder noch ein neueres Feld wahrscheinlich im Bereich der Ökoakustik, was sich bisher eher oberirdisch abgespielt hat oder auch eben unter Wasser. Und jetzt gibt's eben auch so erste Projekte, die sich mit Geräuschen im Boden, also speziell im Oberboden, weil das eben die belebte Schicht ist, befassen. Ich habe zum Beispiel in der Recherche auch ein anderes Paper gefunden, was Geräusche misst von grabenden Regenwürmern und wachsenden Wurzeln. Auch super abgefahren, ist ein Nature Paper, könnt ihr mal reinschauen. Ist eine andere Technik, wie die das aufgenommen haben, aber man kann mittlerweile zuhören, wie Wurzeln wachsen.
Wow.
Schon krass, oder?
Das ist abgefahren, wirklich.
Genau, und das ist im Grunde auch so die Überleitung zum heutigen Thema. Wir sind, wir gucken uns das Paper an aus dem Projekt Sounding Soil, was wir ja schon mal hatten. Also der Originaltitel ist Temporal and Spatial Dynamics in Soil Acoustics and Their Relation to Soil Animal Diversity. Auch wieder viele, viele Fachbegriffe. Es geht um die zeitliche und räumliche Dynamik in dieser Bodenakustik, in den Signalen und wie die zusammenhängen mit der Biodiversität in den Böden, also speziell mit den Bodentieren. Welche genau, gucken wir gleich nochmal rein. Genau. Und das ist tatsächlich auch so die erste Studie dieser Art, die das verknüpft, also die diese Signale in ihrer Komplexität erfasst, wenn man davon ausgeht, je mehr verschiedene Tiere, desto komplexer sind auch die Signale, weil die Tierchen verschiedene Geräusche von sich geben. Und das auch wirklich in Beziehung setzt mit der Vielfalt von den Lebewesen im Boden. Also ganz spannend. Wir hatten ja letztens schon mal das Vergnügen der ersten Biokohle-Studie. Jetzt haben wir die erste Biodiversitäts-Akustik-Studie hier im Soilcast. Also ganz innovativ, ist auch relativ neu von 2022. Und genau, auch da vielleicht einmal noch zum Projekt, hatten wir auch damals schon in der Folge 118 verlinkt. Auch aus dem Projekt gibt es schon Tonaufnahmen zum Hören. Also hört auch da gerne nochmal rein, soundingsoil.com/zuhören. Auch super spannend. Und wir hören auch später nochmal rein, kleiner Teaser. Ich habe das gemacht, auch in der Vorbereitung hier zur Folge. Und das ist witzig, wie so ein Hintergrund-ASMR Kennt ihr die? Ich weiß nicht genau, wofür es steht, aber es gibt auch, das Internet ist voll davon mit so Leuten, die irgendwelche Geräusche machen an ihren Mikrofonen und dann soll einen das ja irgendwie, weiß ich nicht, beruhigen, helfen.
Das teasert ja quasi so einen besonderen Reflex, der dann so mit Gänsehaut einhergeht, ne, und so ein angenehmes Gefühl quasi erzeugt. Und das finde ich auch sehr abgefahren. Habe ich auch tatsächlich mal drüber nachgedacht, sowas auch mal zu machen.
Ja, das neue Soilcast-Projekt, ja. ASMR-Videos von Christoph. Wer weiß, bleibt gespannt. Auf jeden Fall fand ich, hatte das so einen Effekt. Also es war auch wirklich so ein Überraschungseffekt, meinte Marilena damals auch in dem Interview, dass man sich einfach vielleicht vorher nicht so Gedanken darüber macht, wie das eigentlich klingt, was da im Boden los ist. Und dass es auch sehr unterschiedlich sein kann. Also gebt euch das ruhig mal, wenn ihr für die Klausur lernt oder so auf dem Trecker sitzt, wo auch immer ihr uns hört. Mal ein bisschen Bodengeräusch im Hintergrund. Das ist sehr, sehr spannend. So, und gehen wir mal rein in die Forschungsfragen. Was ist der Hintergrund? Also im Grunde ist die Idee, eine Methode zu entwickeln, wie man eher mit weniger Aufwand die Biodiversität erfassen kann. Und entsprechend haben sie versucht, das eben über diese akustische Komplexität zu machen. Und da muss man zum einen sagen, nicht alle Organismen im Boden machen Geräusche, beziehungsweise deren Geräusche hören wir vielleicht nicht. Also gerade so ganz kleine Organismen wie Bakterien und Pilze und so, das ist wohl momentan noch nicht möglich, das zu hören. Das heißt, es geht um die sogenannte Meso- und Makrofauna. Und da verweise ich gerne nochmal auf Lehrbuchfolge 18, das Edaphon. Hört da nochmal rein. Also es sind quasi Tiere, die wir gerade noch so sehen können oder halt unter dem Mikroskop noch sehen können. Und nicht die ganz Mini-Kleintierchen. Also zum Beispiel Asseln. Zum Beispiel Regenwürmer, hatten wir jetzt ja auch gerade erst wieder Folgen. Spinnentiere, Milben, solche Springschwänze, auch sehr niedlich übrigens. Die hört man. Und genau, was für Geräusche machen die wohl so, Christoph? Wir hatten es vorhin schon so ein bisschen.
Ja, einmal futtern die natürlich, also die knuspern und knäuspern. Genau. Und ich gehe mal davon aus, die bewegen sich ja auch durch den Boden und das macht dann möglicherweise auch Geräusche, ne?
Genau. Und sie kommunizieren auch, finde ich auch ganz interessant, zum Beispiel durch Vibration mit dem Paper. Das heißt, die können wohl sich so ganz schnell bewegen und das macht eben auch einen akustischen Reiz, löst ein Signal aus und sie kommunizieren quasi über die Bodenmatrix, also über das, ja, über diese Zwischenräume zwischen den Teilchen. Und die Idee ist eben, je komplexer dieses Signal ist, was dann aufgenommen wird, desto größer ist die Vielfalt. Und was die so hören oder was die so für Geräusche machen, können wir ja einmal reinhören, oder? Wir haben ein Soundbeispiel dabei. Das Paper gibt ganz, ganz viele Zusatzinformationen, unter anderem auch Soundfiles. Und in eins, das wollen wir euch jetzt gerade gerne mal mitgeben.
Schon ziemlich niedlich ein bisschen so, ne? Also ein bisschen wie so ein Disney-Character oder so. So ein kleines Quietschen, ne? Zwischendurch kam mal so ein lautes Klong. Das habe ich noch gar nicht erzählt, ne? Ich habe das ja auch schon ausprobiert mit den mir überlassenen Bodenmikrofonen hier. Und da muss man wirklich sehr, sehr aufpassen, dass man da oberirdisch quasi sich möglichst nicht bewegt oder so. Ich glaube, das war dieses Zwischengeräusch. Aber das Wesentliche war dieses mehr oder weniger rhythmische Quietschen halt, ne?
Genau. Und beschrieben haben es die Autoren als rhythmisches Kauen. Also, das nehmen wir mal so hin. Da haben die sicherlich schon mehr Erfahrung mit. Aber auf jeden Fall super interessant, was man da so hören kann. Es gibt auch ein Soundbeispiel zu Regen, ne? Auch das nehmen natürlich die Mikrofone auf. Oder Wind. Also, hört da auch gerne nochmal rein. Aber genau, die Gesamtforschungsfrage geht jetzt darum, wie unterscheiden sich jetzt diese Signale, also dieses komplexe Signal, was man da so misst mit den Mikrofonen, räumlich und zeitlich, war ja auch schon im Titel. Und zwar geht es darum, wie es vor allem im Tagesverlauf sich verändert, also vor allem nachts gegenüber tagsüber und auch saisonal anhand der 4 Jahreszeiten. Also was sind da für Unterschiede möglich? Und auch der Zusammenhang mit Wetterdaten wurde angeschaut, beziehungsweise mit Mikroklima. Und Mikroklima heißt im Grunde nur Bodenfeuchte, Bodentemperatur und auch die Oberflächentemperatur. Da kommen wir auch gleich nochmal drauf und das ist auch schon die Überleitung zum Versuchsaufbau. Wir sind ja in der Schweiz im Finnwald. Also wir sind in Waldböden unterwegs. Klingt auch ganz nett, ist auch beschrieben, der Finnwald als Naturpark. Da kann man wandern und Fahrrad fahren. Es gibt Wein und es gibt Bartgeier. Also wenn ihr da mal hinfahren wollt, um Bartgeier anzugucken. Ich musste das tatsächlich übersetzen, deswegen fand ich es spannend, euch das mitzugeben.
Moment, es gibt Wein und es gibt Bartgeier.
Abgefahren, oder?
Das ist so, ja, das ist ziemlich, also man kann sich betrunken sozusagen die Schönheit der Natur in Form dieses Absolut. Geiers anschauen.
Ja, also fahrt mal in den Pfünwald im Kanton Valais. Vielleicht macht ihr da spannende Entdeckungen. Es steht auch dabei, dass es eins der trockensten alpinen Täler ist, mit ungefähr 650 mm Niederschlag. Sprich, wir sind auch auf einem Beregnungsexperiment. Und da kommt quasi diese Mikroklima-Geschichte mit rein. Es gibt verschiedene Plots, wie das ja häufig ist bei so Versuchsaufbauten. Also Bereiche in einem gewissen Waldabschnitt, in denen so Plots, eckige Bereiche abgetrennt sind. Manche werden beregnet mit nochmal extra 700 Millimetern, also quasi nochmal das 100% mehr an Niederschlag. Einige Plots wurden irgendwann nicht mehr beregnet, auch die sind noch dabei und natürlich auch Kontrollplots, die nicht beregnet sind. Was genau dieses Beregnungsexperiment ergibt, da das ist nicht Teil des Papers, das wäre eine andere Studie, aber auf dieses Experiment haben die sich quasi für diese Biodiversitätsakustikgeschichte mit draufgesetzt auf diese Plots, um da eine Varianz zu haben und das ist auch dieses Räumliche mit Kontrolle und Beregnung. Was mir gefehlt hat, vielleicht kleine Mini-Kritik ans Paper, ich habe keine Infos zum Boden, leider. Also wir wissen jetzt nichts über die Textur, pH, Humusgehalte und so. Da müsste man wahrscheinlich nochmal in das Ursprungspaper gucken von dem Versuch. Das hatte ich jetzt nicht mehr geschafft. Und sie haben es hier auch nicht mit aufgegriffen. Aber nun gut, wir sind in einem belebten Oberboden auf jeden Fall. Es gibt Sensoren. Also sprich, die Mikrofone stecken in den oberen 10 Zentimetern des Bodens. Es gibt welche in der Kontrolle, in der Beregnung und in der, die nicht mehr beregnet wurde ab einem gewissen Punkt. Und auch zwei Sensoren, die Hintergrundgeräusche messen. Also die Oberöde stehen, damit man eben unterscheiden kann, war es jetzt vielleicht Regen oder Wind, was auch in den oberen 10 Zentimetern gemessen wurde. Oder ist es wirklich diese Aktivität von Organismen so drumrum? Und so, die erfassen so ungefähr so 10 mal 10 mal 10 Zentimeter, also so einen kleinen Würfel, wenn man sich das so vorstellt. Das ist so ungefähr das Volumen, was man hören kann. Also recht kleinräumig auch. Es gibt ja auch total viele technische Details noch zu diesem Mikrofon, auf was die eingestellt werden und so, damit man da was hört. Das erspare ich euch und mir einmal, also. Persönlich muss ich sagen, da bin ich kurz raus. Diese ganzen technischen Details ist aber sicher super wichtig, weil es relevant ist, auf welche Frequenz man eben misst, was man dann hört. Da ist Christoph vielleicht mehr drin. Christoph nickt gerade ganz, ganz emsig.
Ja, auch nicht, aber da, sowas anzugeben ist natürlich auch einfach das Kriterium der Reproduzierbarkeit. Ne? Also du musst ja diesen Versuch auch reproduzieren können, theoretisch. Ne? Und deswegen finde ich das vollkommen okay, dass man das angibt. Aber ich finde es auch okay, wenn man das hier nicht nochmal aufrollen, weil da bin ich, glaube ich, an manchen Stellen auch überfragt, ja.
Ja, genau. Es gibt auf jeden Fall viele, viele Spezifikationen, die man da machen kann und schauen, welche Kabel und welche Widerstände und so. Wenn ihr auf sowas Bock habt oder so ein Experiment auch mal machen wollt, ist es super, dass es da erfasst ist. Da gehen wir jetzt aber mal davon aus, dass das alles so gut eingestellt wurde. So, und wir haben zwei Messjahre, 2018 und 2019, also schon ein bisschen her. Und erst im Jahr 2019 kamen dann auch die zusätzlichen Sensoren für Bodenfeuchte und die Temperatur, basierend quasi auf den Erkenntnissen von 18. Also eigentlich ganz clever. Man hat mal ein Jahr reingeguckt, festgestellt, was sind so die Bedingungen, wie entwickelt sich das Ganze und dann nochmal gezielt was dazu gebaut ins Experiment. Und was ich auch ganz spannend fand, weil es so typisch ist für Feldversuche, eigentlich sind sechs Sensoren eingebaut worden, aber nur 5 haben sinnvolle Daten geliefert. Also irgendwas geht dann leider doch immer mal kaputt und so, ja, steckt man nicht drin, aber man macht dann das Beste draus am Ende. Und zusätzlich, jetzt haben wir quasi die Messung der ganzen Hintergrundgeräusche, wir haben die Messung der Bodenfaktoren, der Parameter. Jetzt müssen wir natürlich auch wissen, was da überhaupt für Tierchen rumkrabbeln. Das heißt, es wurden auch Proben genommen von den Bodentieren. Also Messung der Biodiversität an insgesamt 6 Zeitpunkten, also einmal je Jahreszeit quasi über 1,5 Jahre. Und du hast es vorhin schon gesagt, Christoph, das ist auch nicht meine Spezialität. Ich habe mit Bodenlebewesen nicht so viel zu tun gehabt. Deswegen habe ich mal geguckt, was das für eine Methode ist. Also man nimmt quasi Stechzylinder. Das kennen wir, glaube ich, auch beide noch. Macht man auch typischerweise für Bodenfeucht und solche Geschichten. Nimmt man Stechzylinder. Die waren jetzt ein bisschen anders als die, die ich kenne, aber grundsätzlich ist das noch bekannt. Und dann werden die Bodenlebewesen extrahiert anhand der Berlees Method, also die Methode nach Berlees. Hast du das schon mal gehört?
Nee.
Kennst du das? Ja, ist leider so. Oder warte, ich schick dir mal den Link, dann kannst du auch das Bild sehen, was ich jetzt einmal aufgemacht habe. Also es geht im Grunde darum, dass man eine Bodenprobe hat und die in einem Gefäß hat und über dem Gefäß hat man eine Glühlampe.
Ah, ja.
Und erwärmt quasi von oben den Boden.
Ja.
Und unter diesem Gefäß, wo der Boden drin ist, ist nochmal so eine Art Auffangbehälter.
Mhm. Genau.
Und die Idee ist quasi, dass die Mikroorganismen halt diese Trockenheit nicht mögen, die halt von oben entsteht, dadurch, dass das halt verdunstet, weil diese Lampe da drüber ist.
Ja.
Und halt weiter nach unten krabbeln und irgendwann halt leider in den Auffangbehälter fallen. Weil ja dann irgendwann dieser Boden vorbei ist. Also ja, man lockt sie quasi andersrum aus dem Boden. Man lockt sie nicht quasi so, dass sie nach oben kommen, sondern man treibt sie unterweg, weil der Boden austrocknet.
Ich hatte davon schon gehört. Ich wusste nur nicht, dass das Berlees Funnel jetzt in dem Fall heißt. Ja. Ich muss wirklich sagen, da müssen wir uns, glaube ich, auch nochmal eingehend damit beschäftigen. In der vorletzten Woche hatte Katrin Leicht ein Paper vorgestellt zu Regenwürmern. Da habe ich ja auch schon gesagt, also Leute, was ihr mit den Regenwürmern macht, ihr lasst sie erst 2 Tage aushungern und dann filmt ihr sie auch noch, wie sie sich fortpflanzen. Also da wird schon ganz schön viel Unfug getrieben mit den armen Bodenorganismen.
Das ist ein bisschen gemein, ja.
Ja, ja.
Also für die Forschung, nicht wahr?
Ja.
Also es gibt auch ein Foto von der Apparatur in den Zusatzmaterialien vom Paper. Die haben da auch so größere Gefäße und da eben auch diese Lampen aufgebaut und so. So ist es manchmal in der Wissenschaft. Da gibt's auch manchmal drastische Methoden. Aber so wissen wir jetzt insgesamt, dass insgesamt über 7500 Individuen gefunden wurden. Und zwar aus 21 verschiedenen taxonomischen Gruppen. Taxonomische Gruppen ist auch was aus der Biologie. Da geht es im Grunde um verschiedene Überarten, Unterarten und so Geschichten. Aber die haben das jetzt auf der Ebene gemacht. Müssen wir auch gar nicht so tief reingehen. Aber was wir vorhin schon sagten, Spinnen, Tiere, Milben waren dominierend. Glaube ich, über die Hälfte der Arten, die sie gefunden haben, waren Spinnen, Tiere und Milben. Dann gab es noch Zweiflügler. Auf die hatte ich nicht so auf dem Schirm. Und Springschwänze. So als typische Bodentierchen, die man vielleicht schon mal gehört hat. Und aber wie gesagt, noch zig andere Gruppen, also durchaus eine große Variabilität von Bodenlebewesen, die sie dort entdeckt haben. So, das heißt, das war der ganze Versuchsausbau und die Messdaten werden natürlich auch erstmal analysiert und statistisch ausgewertet. Auch da gehen wir nur, ich sag mal, grob rein, weil die Statistik tatsächlich sehr, sehr umfangreich ist. Aber grundsätzlich geht es erstmal darum, dass man akustische Signale hat. Also man hat erstmal Tonaufnahmen, wie die, die wir euch zum Beispiel gerade abgespielt hatten. Und dann sind sie quasi hingegangen und haben erstmal so zufällig reingehört und diese Bereiche dann umgewandelt in Spektren. Das heißt, erstmal muss man ja aus einer Tonaufnahme was machen, was man sieht. Ja, weiß gar nicht, wo sieht man ein Spektrum? Vielleicht, wenn ihr im Labor auf jeden Fall wart, da gibt's Spektren. Also man sieht im Grunde Ausschläge je nach Intensität. Also im Paper sind auch viele Spektrogramme drin.
Ja, man kennt das vom Lichtspektrum entsprechend, ne?
Ja, genau.
Also was aber eigentlich auch eine irreführende Bezeichnung ist, weil normalerweise sieht man dann in Lehrbüchern quasi diese ganzen verschiedenen Lichtfarben, ne? Also das ist ein Das ist ein Bereich letztlich von verschiedenen Wellenlängen des Lichtes. Und wo man das zum Beispiel nutzt, ist jetzt bestimmte Atome, Moleküle, whatever, haben halt bestimmte Absorptions- oder Emissionsspektren. Vereinfacht gesagt, wenn die angeregt werden, die Atomhüllen vor allem, dann fallen die oder werden die Elektronen in den Atomhüllen erstmal auf ein höheres Energieniveau gehoben. Und wenn sie sich aus diesem angeregten Zustand wieder in ihren Urzustand bewegen, dann wird eben elektromagnetische Strahlung frei zum Beispiel. Und diese Strahlung kann man dann tatsächlich charakterisieren. Die hat ganz bestimmte Wellenlängen und wird auch gequantelt abgegeben. Ne? Und die strahlt dann sozusagen in bestimmten Spektralbereichen. Und ich glaube, in diese Richtung geht es hier auch. Ne? Also nicht alle Bodenorganismen senden sozusagen auf allen Frequenzen, sondern es gibt so bestimmte Frequenz- oder Intensitätsbereiche, wo die einfach aktiv sind und das stellt man dann entsprechend dar, ne? So ungefähr.
Genau. Mhm. Ja, genau. Also Frequenzen, Wellenlängen und es gibt da einen ganzen weiten Bereich, wie du auch schon gesagt hast. Und das haben sie halt eben erstmal machen müssen, ne? Erstmal umwandeln, damit man überhaupt was sehen kann, was den Vorteil hat, dass man ja einfach grafisch nochmal vielleicht besser einordnen kann, wo sind denn eigentlich Ausschläge, wo sind denn Bereiche von Frequenzen, die vielleicht mehr genutzt werden und was ist eigentlich alles so Hintergrundrauschen, auch diese, die Hintergrundgeräusche wurden ja mitgemessen und eben um damit besser arbeiten zu können und um auch zum Beispiel diese Spektren dann zu bereinigen, dass man Hintergrundgeräusche daraus rechnet, damit dann eben nur noch das übrig bleibt, was wirklich im Boden passiert ist, mutmaßlich. Und genau, da können, also hast du das Paper offen, Christoph? Ich weiß gerade nicht.
Das, aber natürlich, Mareike.
Aber natürlich macht er das jetzt auf. Die Abbildung 2 oder wenn ihr da draußen, das Paper ist offen zugänglich, das ist eine ganz tolle Sache.
Ja.
Auch da kann man dann immer ganz schön mal reingucken. Zum einen ein Beispiel, Spektrogramm nennt man das quasi, also die Aufteilung von 4 Sensoren gezeichnet. Und da sieht man quasi unterschiedliche Intensitäten schon in unterschiedlichen Wellenlängen.
Ja, sieht man.
Eine Menge prozessieren.
Ja, sieht man auch ganz deutlich. Also ich nehme mal an, was hier dargestellt ist, ist quasi, also B1 bis B4, das sind, nehme ich mal an.
Das sind Sensoren.
Mhm. Ah ja, okay.
Genau.
Weil der 5. entsprechend ausgefallen war, ne? Okay, und da sieht man schon, dass sich da so Heatmap-mäßig quasi zwischen den 4 verschiedenen Sensoren deutliche Unterschiede ergeben.
Genau, also das waren unterschiedliche Plots. 1, 2 und 3 sind die Plots. Ich glaube, hier ist in dem Fall mit Beregnung und B4 ist der Hintergrundsensor. Also die ausgefallenen, das war nochmal was anderes. Das ist wirklich jetzt die akustischen Sensoren waren alle da.
Mhm.
Genau. Und man ahnt schon vielleicht, wenn man sich das so anguckt, also ich zumindest, weil ich damit überhaupt gar keine Erfahrung habe, dass das wahnsinnig aufwendig ist, mit solchen Daten zu arbeiten, zumal es ja auch wirklich viel sind, ne? Also die haben, ich bin mir nicht mehr genau sicher, wie häufig sie jetzt Spektren aufgenommen haben, aber allein über 1,5 Jahre durchgehend auf 6 Sensoren solche Bilder zu haben, ist schon, da muss man eine Weile mit rechnen und rumprobieren, bis man das raus hat, was man, was dann da das wirklich darstellt, was man möchte. Und was auch nochmal so ein Punkt ist, auf den wir kurz eingehen müssen, ist der Acoustic Complexity Index, weil um den geht es dann ganz viel. Also quasi ein Index, der die Komplexität, die Unterschiedlichkeit, die Vielseitigkeit dieser akustischen Signale darstellt. Da haben sie quasi Prätests gemacht anhand dieser Daten. Ist auch alles im Supplementary Material, aber ganz grob gibt es wohl unterschiedliche Indizes, mit denen man da rechnen kann, die sie statistisch geprüft haben und haben dann quasi diesen ACI-Index als den passendsten herausgefunden. Der misst quasi die Variation in der Intensität einer Aufnahme. Also manche sind halt eher schwächer ausgeprägt und manche haben eine sehr starke Intensität, sind sehr, sehr vielseitig, sehr laut vielleicht auch. Und das wird sehr genau beschrieben, ist sehr komplex, gibt mehrere Formeln, das ersparen wir euch. Wichtig ist, dass sie das geprüft haben und sich auf diesen Index festgelegt haben, also ein Index für die Variation dieser akustischen Signale. Und auf den wird dann jetzt quasi immer ganz viel bezogen. Zum einen haben wir die Biodiversität, da haben sie auch verschiedene Methoden noch genutzt. Also auch die Biodiversität lässt sich nicht mal eben so einfach darstellen, habe ich gelernt. Also natürlich gibt es die Gesamtanzahl und es gibt jetzt auch die Anzahl an verschiedenen Gruppen. Aber auch da gibt es nochmal mehrere Indizes, Nummern, wie man quasi diese Diversität noch quantifizieren kann. Auch das haben sie immer wieder dargestellt. Und ich glaube, für die Bodenbiologen unter euch, ihr könnt da mehr mit anfangen mit der Hill Number und dem Shannon's Entropy und Simpson Index. Nur so viel gesagt, es gibt unterschiedliche Methoden, die haben sie auch verwendet und auch alle geprüft quasi und mit diesem ACI-Index in Verbindung gebracht. Und dann haben wir ja noch die Verbindung zur Fragestellung, wie ist das eigentlich im Tagesverlauf und wie ist das im saisonalen Verlauf? Das heißt, ihr merkt schon, es ist komplex, aber wir kriegen das runtergebrochen. Zum einen gibt es quasi jetzt diese Zeitreihen dieser akustischen Signale. Man hat das ja über den ganzen Tag und dadurch, dass sie das mehr oder weniger jeden Tag haben, haben sie auch eine Jahresreihe. Und auch das ist wieder relativ komplex, das auszuwerten. Es gibt einige statistische Modelle, die super beschrieben sind. Also liebe Grüße auf jeden Fall. Ich glaube, das ist sehr, sehr fundiert ausgewertet. Und letztlich haben sie dann diese Modelle ermittelt und damit dann erstmal Intervalle nochmal erstellt. Das heißt, man hat jetzt nicht für jede Minute, sage ich mal, ein Spektrum, das wäre viel zu viel, sondern sie haben quasi das Jahr aufgeteilt in vier Jahreszeiten, wie ich schon meinte. Frühling, Sommer, Herbst und Winter, nochmal zur Erinnerung. Und die Tagesverläufe werden gemittelt in 6-Stunden-Intervalle. Also quasi ganz früh morgen, 12 bis 6. Dann haben wir so den Vormittag, 6 bis 12 Uhr mittags. Es gibt den Nachmittag, 12 bis 6. Und dann wieder den späteren Abend, 6 bis 12. Und damit haben sie weitergearbeitet, um, glaube ich, diese Komplexität auch ein bisschen handhaben zu können und eine Idee zu kriegen. Also beziehungsweise da passiert wahrscheinlich auch weniger Varianz. Also ob ich jetzt um 3 Uhr nachts oder um 4 Uhr nachts gucke, ist nicht ganz so relevant, wie ob ich um 3 Uhr nachts oder um 3 Uhr nachmittags gucke. Das heißt, das sind sicherlich auch schon Erfahrungswerte aus deren Arbeiten und auch einfach für die Modelle, um da ein bisschen weniger Variablen reinzubasteln. So, und dann haben wir ja auch noch die Bodentemperatur und die Bodenfeuchte. Auch die haben sie noch gemessen in dem Jahr 2019, wie gesagt. Das sind gar nicht so viele Daten, es war einfach ein guter Monat in der Wachstumsperiode. Und auch die haben sie nochmal mit reingebracht in die Modelle. Das heißt, im Grunde diese Modelle prüfen die Abhängigkeiten. Also findet man wirklich einen Zusammenhang zwischen diesem akustischen Index und zwischen den saisonalen Effekten und zwischen den Tageszeiten und zwischen den Bodentemperaturen. Und je mehr Parameter da drin sind, desto komplexer sind natürlich diese Modelle. Deswegen haben sie da einiges an Statistik auf jeden Fall auch eingebaut. Und das sind jetzt aber im Grunde diese Hauptfragestellungen. Plus natürlich die Biodiversität, also wie ist noch der Effekt auf die Bodencommunity? Und auch das sind ja mehrere Attribute. Also ihr merkt, es ist vielseitig.
Marelle, ich glaube, wir werden es hier in diesem Podcast nicht mehr schaffen, Statistik sexy zu machen. Das ist einfach, das nervt, glaube ich, einfach wie Fußpilz, wenn man sich damit beschäftigen muss. Aber es ist nicht minder wichtig, weil es nämlich, genau wie du jetzt gerade beschrieben hast, ne, glaube ich, schon einen Unterschied macht, ob wir jetzt einzeln ins Gelände poltern und da mal so, was weiß ich, über 10 Minuten halt so eine Aufnahme machen. Das ist schön. Da kann man, glaube ich, auch eine Menge lernen und überlegen. Aber der Unterschied ist eben, das räumlich, zeitlich aufzulösen, dann zusammenzufassen, was zusammenzufassen geht und eben den Einfluss unterschiedlicher externer Parameter zu untersuchen. Ne? Da kommen wir eben mit unserer linearen Aufnahme nicht mehr weiter. Ne? Also das ist vielleicht nochmal, da möchte ich vielleicht eine Lanze brechen für diese statistischen Analysen. Ne? Das nervt furchtbar, wenn man sich damit beschäftigen muss. Aber es ist nicht minder wichtig. Aber jetzt bin ich natürlich gespannt. Wir haben jetzt die ganzen vermuteten Abhängigkeiten besprochen. Wir haben den akustischen Komplexitätsindex, wenn ich das mal so frei übersetzen möchte, ne? Wir haben den besprochen und jetzt bin ich natürlich schon gespannt, Mareile, was ist denn rausgekommen? Haben Sie Zusammenhänge gefunden in diesem trockenen Tal in der Schweiz oder eher nicht?
Ja, haben Sie. Großer Erfolg. Grundsätzlich kann man sagen, es hat tatsächlich funktioniert und es lässt sich auch im Grunde ziemlich plausibel erklären, was ich am Anfang schon meinte. Wenn man es, glaube ich, einmal runtergebrochen hat, kommen wir jetzt zu den Erkenntnissen, die sich irgendwie auch, ja, erklären lassen. Wir fangen mal an. Saisonal. Wir haben 4 Jahreszeiten, die sich ja unterscheiden, rein klimatisch. Und es ist tatsächlich so, dass es geht jetzt immer um diesen Index, die akustische Komplexität, ist am höchsten im Frühling und Sommer und am niedrigsten im Herbst und Winter. Das kann man sich vorstellen, oder Christoph?
Deckt sich Sommer auch mit meiner praktischen Frühling. Erfahrung. Zack, Bodenmikrofon im Januar, dann Boden gesteckt. Mareile, ich habe nicht viel gehört, außer mein eigenes Rumgescharren. Ne? Also okay, das ist akzeptiert.
Genau, also Frühling und Sommer sind einfach warme Jahreszeiten. Da beginnt, ich sag mal, auch die Schweiz ist ja gemäßigte Breiten so. Wir haben natürlich Jahreszeiten, die sich unterscheiden. Ich denke, dass das in den Tropen wahrscheinlich anders aussieht. Aber jetzt hier in unserem Bereich ist es ja so, dass im Herbst und Winter einfach grundsätzlich weniger Aktivität ist. Es ist kälter, es ist nasser. Und das sieht man auch ganz schön in den Daten. Also wir können mal in Abbildung 3 gucken. Auch da sehen wir wieder, ja, du meintest vorhin schon wie so eine Heatmap, ne? Also man sieht pink und gelb. Und je gelber, desto mehr Aktivität. Da haben sie quasi diese Indizes gemittelt. Also pro Monat quasi, pro Tag, wenn sie Daten hatten. Und in diesen 4 Abschnitten des Tages auch das gemittelt. Und da sieht man ganz schön, diese gelben Bereiche sind vor allem, hier geht es um April los und zieht sich hoch bis August. Und dann irgendwie September bis Februar, boah, da ist schon Aktivität, aber deutlich weniger. Und dann geht's wieder los, März bis Juli. Und was man auch sieht, einen tageszeitlichen Verlauf. Auch der ist höher, also die Aktivität, dieser Index ist größer, so um die Mittagszeit, mittags und nachmittags vor allem. Und auch da haben wir wieder eigentlich ganz gute Erklärung. Auch da ist es so, es ist halt einfach wärmer. So, der Tag ist im Gange. Man sieht das auch ganz schön in der Nebenabbildung. So nachts ist der Index noch relativ niedrig, dann steigt das an bis zum Nachmittag und gegen Abend Richtung Nacht wird das wieder weniger. Das heißt auch die Bodentierchen haben so einen Tagesablauf, so ein bisschen wie wir.
Deckt sich
auch. Ich habe auch mal eine Hochzeit.
Ja.
So zwischen 12 und 6, würde ich sagen.
Wollte ich gerade sagen. Also hier ist im Winter und im Herbst ist entsprechend nicht so aktiv. Das kennt man von sich. Da mummelt man sich ein, ja. Und im Sommer und Frühling und dann aber auch erst 12 Uhr mittags bis 18 Uhr abends. Das ist auch, könnte ich auch so unterschreiben. Morgens ist man nicht so fit, ja. Und dann diese Tageszeit.
Ich dachte, du bist so ein Morgenmensch.
Ausnahmen bestätigen die Regel, Mareile. Aber auch ich habe natürlich zu kämpfen morgens. Das ist einfach was. Mit,
vor allem im Winter.
Ja, und mit fortschreitendem Alter wird das ja auch nicht leicht. Aber das ist ein anderes Thema.
Genau. Also im Grunde sieht man quasi beides. Man sieht sowohl diesen Anstieg am Nachmittag und auch der ist wieder höher im Frühling und Sommer. Das heißt also, es gibt diesen Verlauf auch im Winter und im Herbst, aber auch da nicht ganz so stark ausgeprägt. Und genau, passt irgendwie richtig gut zusammen. Ich nehme an, dass da auch die Freude groß war in der Arbeitsgruppe. Das ist ja mal schön, wenn man das, was man im Grundsatz erwartet, auch wirklich sieht mit so einer innovativen neuen Methode. Also ziemlich cool. Was aber auch mit reinspielt, ist jetzt das Mikroklima. Wir haben ja vorhin schon über Biophonies und Geophonies gesprochen. Auch die Geophonies spielen natürlich hier mit rein. Also klar haben sie versucht, Hintergrundgeräusche rauszufiltern. Nichtsdestotrotz passiert trotzdem was auch in den oberen 10 Zentimetern. Vor allem bei Wärme verdunstet ja mehr Wasser. Und Wasserverdunstung macht auch Geräusche, die man messen kann. Also auch ziemlich abgefahren. Das heißt, sie sagen schon, dass das auch mit eine Rolle spielt. Also klar, die Vermutung ist, die Tierchen sind einfach aktiver. Zusätzlich kommen aber auch noch Geräusche mit in diesen Index, die eben nicht von den Tieren sind, sondern zum Beispiel von Wasserverdunstung. Genau. Das heißt, wir haben jetzt die Abhängigkeit im Tagesverlauf, im Jahreszeitenverlauf und wir wissen schon, es hängt vor allem auch an der Temperatur. Interessanterweise eher an der Oberflächentemperatur und sie haben weniger Zusammenhänge gefunden mit der Temperatur wirklich in diesen 10 Zentimetern und auch fast sogar eher niedrigere Werte bei höherer Bodenfeuchte. Aber das war alles sehr, sehr schwach ausgeprägt. Das heißt, dieses Beregnungsexperiment tauchte jetzt später auch gar nicht mehr groß auf in den Ergebnissen, weil da jetzt nicht die riesige Abhängigkeit wirklich gefunden wurde. Und dann haben wir ja noch die Boden-Communities. Und da haben sie quasi, wie gesagt, diese verschiedenen Indizes auch ausprobiert und da versucht darzustellen. Und sie haben was gemacht, was ich noch nie gesehen habe. Christoph, Abbildung 6. Eine Perma-Nova.
Ja, habe ich auch noch nicht gesehen.
Kennst du das?
Nee, also eine Anova kennt man, ne?
Statistik.
Ja, das ist hier eben jetzt einfach ein 2D-Diagramm, zwei Achsen. Jetzt müsste man natürlich erstmal, was bedeuten diese Achsen? Weißt du das?
Genau, das ist nochmal das sind zwei dieser Parameter nochmal. Also quasi der Zusammenhang zwischen zwei verschiedenen Boden-Community-Indizes. Ich sag mal, die Grundidee ist, dass sie haben das auch per Jahreszeit nochmal geprüft hier und dass so dieses Vorkommen und diese reine Unterschiedlichkeit, also die Vielfalt an Bodenleben nicht unbedingt unterschiedlich ist, je Jahreszeit, aber so ein bisschen je nach untersuchtem Parameter sieht man da Unterschiede. Also je nachdem, welchen Parameter man da ansetzt, verschiebt sich das so ein bisschen. Zum Beispiel kann die Zusammensetzung durchaus anders sein, also vielleicht mal mehr Asseln und weniger Springschwänze, irgendwie so. Aber im Grundsatz kann man sagen, dass diese Messung dieser akustischen Diversität, also dieser Index, signifikant zusammenhängt mit der Vielfalt und mit der Zusammensetzung. Sprich, das bestätigt wieder, verschiedene Tiere machen verschiedene Geräusche. Und da kann man zumindest sagen, dass das gut funktioniert hat. Und ganz spannend fand ich auch, sie haben diese Probenahme gemacht, quasi eine Weile vor, sie haben die Soundfiles quasi ausgewertet vor der Beprobung, also bevor sie diesen Stechzylinder in den Boden geschlagen haben und auch danach und haben festgestellt, dass die höchste Aktivität kurz vor der Beprobung stattgefunden hat. Das heißt, nach der Beprobung war die Aktivität dann geringer, was man sich auch vorstellen kann, weil dann natürlich einige vielleicht abgehauen sind, also die mobil sind, hauen ab. Und fliehen vielleicht in tiefere Bodenschichten. Das heißt, auch das, sagen sie, ist ein Punkt, den man auch bedenken muss bei so üblichen Beprobungen für Biodiversität. Man erfasst gar nicht alle. Also die laufen können, laufen vielleicht schnell weg. Ich weiß nicht, wie schnell so ein Springschwanz ist, der bleibt dann vielleicht da drin. Aber auch das hat dann eben Auswirkungen auf die Messwerte von, ja, diesen Bodenproben. Ganz spannend. Habe ich nie drüber nachgedacht. Du?
Nee, auch nicht, aber da ich mich ja jetzt schon zwei Folgen mit der, mit diesen martialischen Methoden beschäftige, die Bodenbiologie so dran hat, irgendwann musste es soweit kommen, Mareile. Ne? Natürlich, die fliehen, ne? Die werden beobachtet bei der Fortpflanzung, die werden ausgehungert, die werden vertrieben aus irgendwelchen Trichtern mit Sonnenlicht. War nur eine Frage der Zeit, ja. Muss ich mich damit auseinandersetzen.
Ja. Also es ist ganz interessant. Ich weiß jetzt nicht, wie die Diskussionen so, ich sag mal, in dem Bereich Bodenbiologie so sind, wie da so die Community auf die akustischen Messungen jetzt anspringt, ob das vielleicht ob das jetzt gerne gemacht wird oder ob da vielleicht auch mit Sicherheit noch mehr Forschung eben stattfindet, was man da so finden kann. Es gibt natürlich auch eine Limitierung, also auch da sind sie da ganz transparent, dass, wie wir vorhin schon meinten, zum Beispiel Regentropfen auch eine großen Einfluss hatten. Das heißt, wenn es regnet, hört man einfach nichts von den Tieren. Also kann man sich vorstellen, so ein Regentropfen auf ein Mikrofon oder selbst kurz darüber macht halt einfach einen Riesenlärm, verglichen mit so einer kleinen Assel vielleicht, die da am Schnupseln ist. Das heißt, da sind die Daten einfach nicht so gut. Oder auch bei starkem Wind das übertönt einfach viel. Und wie wir gesagt haben, auch nicht alle Organismen werden unbedingt erfasst. Das heißt, die mobilen Tiere hauen ab, vielleicht auch, wenn es wärmer ist. Das heißt, auch im Sommer stellt sich die Frage, wenn der Oberboden zu warm wird, ob nicht einige ein bisschen tiefer sich dann schon aufhalten. Und dann werden die gar nicht mehr erfasst von diesen Bodenmikrofonen, die ja nur in diesem 10x10x10 Zentimeter Würfel quasi das hören überhaupt. Und wir wissen auch immer noch nichts über die einzelnen Spezies. Das sagen sie auch. Das wäre natürlich zukünftig richtig toll, wenn man da einzelne Gruppen vielleicht raushört, um dann auch besser sagen zu können, okay, hier haben wir vielleicht genau diese oder diese Gruppe von Tieren fürs Monitoring. Aber insgesamt ziehen sie das Fazit, dass das eine sehr vielversprechende Methode ist für Monitoring, was vor allem, ich sag mal, ja, so minimalinvasiv ist, oder sie schreiben, glaube ich, auch naturschutzorientiert, weil man eben keine Beprobung im Grunde machen muss, weil man nicht in irgendein weit entferntes Naturschutzgebiet vielleicht reinkraxeln muss und da so halb, ja, oder das heißt halb legal, schon legal Proben nehmen kann, aber man muss das vorher wahrscheinlich groß planen und so, und einfach ein Mikrofon reinzustecken in den Boden ist dann einfach sehr viel einfacher, auch wenn die Auswertung natürlich durchaus komplex ist. Genau.
So, und jetzt sitzen da draußen Leute, Mareile, die sagen so, jetzt reicht's. Jetzt ist mal Schluss hier mit dieser Nonsensforschung, sagen dann manche, ne, was soll denn das überhaupt bringen? Die stecken hier irgendwelche Bodenmikrofone rein und machen da statistische Analysen, und das ist doch eigentlich nur ein Selbstzweck. So, und jetzt reicht's mir mit solchen Leuten. Ne? Also die Bundestagswahl ist jetzt gerade vorbei. Da hat man dann wieder gesehen, welche Züge das manchmal annehmen kann und so. Und
wobei, für die Transparenz muss man sagen, wir nehmen vor der Wahl auf.
Ja,
wir wissen noch nicht.
Ja, aber wir befürchten, Mareile. Wir wissen noch nicht, aber wir befürchten.
Ich hoffe noch.
Ja, du hoffst noch, okay.
Wir sehen uns danach.
Ja, ich will mal eine Analogie aufmachen, und die hatte ich, glaube ich, auch schon mit Marilena Schumann im Interview zu Sounding Soil besprochen. Und das ist was aus der Genehmigungspraxis, ne? Also ich bin ja in der Genehmigungsplanung tätig, jetzt für Stromtrassenprojekte. Und das ist nicht so, dass die einfach in die Landschaft gehackt werden, sondern da werden entsprechende Fachgutachten verfasst. Ich mache das Bodenschutzkonzept, das habe ich mehrfach auch schon erklärt. Aber es gibt zum Beispiel auch Artenschutz-Fachgutachten dann tatsächlich, die erstellt werden. So, und jetzt will ich einfach mal einen Zeitsprung machen. Wie hat man sowas vor, keine Ahnung, 50 Jahren gemacht? Und wie macht man sowas heute? Am Beispiel Fledermäuse, ne? Fledermäuse können wir uns, glaube ich, darauf verständigen alle, dass das sehr nützliche Individuen sind, dass das auch gefährdete Arten sind. Und da kommt es natürlich darauf an, zu bewerten, welche Auswirkungen hat quasi ein bestimmtes Bauvorhaben auf den Fledermausbestand, werden da Habitate zerstört und so weiter. Vor 50 Jahren mussten da speziell geschulte Leute, das sind sie heute auch noch, rausgehen. Und mühsam mit Fernglas hoffen, dass sich auch mal so eine Fledermaus, also entweder haben sie am Flug erkannt, das war dann schon mal ganz gut, aber es gibt auch bestimmte Arten, die sich nicht so deutlich im Flug differenzieren lassen. Dann mussten die drauf hoffen, dass sich da mal eine Fledermaus irgendwo hinsetzt und dass sie auch zufällig in der Nähe sind. Was ich sagen will, ein enormer Aufwand, diese Fledermausarten tatsächlich zu bestimmen. Wie macht man das heute? Heute macht man das eben akustisch, ganz einfach dadurch, dass man hochsensible Mikrofone aufstellt und dass man diese Arten anhand des Ultraschalls, den die ja aussenden, um quasi eine Ortung zu machen, um sich räumlich zu orientieren, einfach differenziert. So, und das ist das direkte Ergebnis von wissenschaftlicher Forschung zu diesem Thema. Man hat diese Arten dann unterscheiden können, und das ist eine sehr saubere, mittlerweile etablierte Methode. Und jetzt der Sprung wieder zurück zur Ökoakustik im Bodenkontext. Warum soll das nicht in Zukunft auch angewendet werden? Ja, und auch mal ganz speziell Blick in die Landwirtschaft. Unser Hörer René Remt, der mich, schönen Gruß an der Stelle, der mich im Hintergrund immer mal so über seine fachpraktische Arbeit auch informiert. Er berät ja Landwirtinnen und Landwirte. Tatsächlich zu ackerbaulichen Fragen. Warum sollen denn in Zukunft nicht Landwirte auch mit einem Bodenmikrofon auf den Acker gehen können, um einfach abzuchecken, wie ist denn da gerade die biologische Aktivität? Was ist denn da eigentlich los auf meinem Acker? Und kann ich vielleicht auch meine Bodenbearbeitungsmaßnahmen, meine Saat, meine Zwischenfrüchte etc. eben auf diese biologische Aktivität timen zum Beispiel? Das ist doch eine ganz konkrete Geschichte. Ja, und das einfach vielleicht auch mal, wenn man drüber nachdenkt, was soll das denn jetzt eigentlich? Was hat man da? Oder man will die Auswirkungen irgendeiner Maßnahme bewerten. Das wäre in der Genehmigungspraxis auch denkbar. Man macht vorher entsprechend Aufnahmen, man macht hinterher Aufnahmen und man kann dann einfach mal bewerten, was hat denn jetzt, keine Ahnung, ein Fundament, was da gebaut wurde, was hat denn das eigentlich bewirkt? Ja, wie hat sich da was verändert oder auch nicht? Ne? Und das sind mal so Gedanken, die ich dazu habe, und deswegen finde ich das mega wichtig, dass Markus Meder und viele andere da auch intensiv dran arbeiten, dazu Forschung machen, und ja, an der Stelle vielen Dank, Markus, dass du das machst.
Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, auch genau darauf ziehen sie ab. Also die Fragestellung ist natürlich immer entscheidend, wenn ich natürlich ganz genau wissen will, ich sag mal, welche Regenwurmarten da vorkommen, ist das noch nicht die richtige Methode? Das geht einfach noch nicht, da muss man dann andere wählen. Aber ich gehe da auch mit, und das ist, meine ich, auch das, was die AutorInnen sagen. Wenn man die Chance hat, das so minimalinvasiv und auch so, ich sag mal, erstmal relativ einfach, nämlich nur mit einem Mikrofon im Boden, erstmal abzuchecken, dann ist ja schon einiges an Aufwand gespart, also Zeit und auch Geld. Also wir wissen alle, wie aufwendig es ist, Bodenproben zu nehmen, und dann gehen die Sensoren kaputt, und dann muss man das natürlich über eine längere Zeit vielleicht auch machen, gerade wenn es um Monitoring geht, also um längere Messreihen und Begleitung von Maßnahmen zum Beispiel, wie du sagst, das ist wahnsinnig aufwendig. Oder sie geben auch das Beispiel, wenn man in irgendein Naturschutzgebiet möchte, zum Beispiel auch für Fledermäuse oder für diverse Ökoakustik, sag ich mal, man kraxelt erstmal irgendwo hin oder ins Moor oder dann hat man sein ganzes Gepäck dabei. Christoph war letzte Woche kartieren, der weiß, was man da alles so mitnimmt und rumschleppt. Ja. Wenn man das schafft, vielleicht runterzubrechen für gewisse Fragestellungen, wäre das, glaube ich, eine super Sache. Und was ich auch toll finde, dass das quasi auch in Kombination ist, dieses ganze Projekt, auch mit Umweltbildung und mit diesem, ich sag mal, Kunstaspekt. Es ist ja am Ende ein Kunstprojekt, aber mit einer Kunstform, die ich zum Beispiel gar nicht kannte. Also für mich war Kunst immer hauptsächlich Gemälde und Skulpturen oder so. Und ich war gar nicht so auf akustische Kunst, sag ich mal, so aufmerksam geworden. Und auch das finde ich eine tolle Mischung oder eine tolle Ergänzung vielleicht von dieser, ich sag mal, knallharten Wissenschaft, die wir jetzt heute besprochen haben, und aber auch diesem Aspekt der Umweltbildung und der Öffentlichkeitsarbeit und diesem ganzen anderen Herangehen auch an das Thema Boden. Also, ja, tolles Projekt. Wir sind begeistert.
Auf jeden Fall. Und ich bin begeistert, Mareile, dass du dich dieser Studie angenommen hast und viel Zeit und Energie investiert hast, um diese tolle Folge hier vorzubereiten. Vielen Dank an der Stelle.
Ja, sehr gerne.
Das ist,
auch wenn ich die Statistik nicht komplett durchdrungen habe, aber das
ist so viel vollkommen in Ordnung, finde ich, haben wir ja
so.
Mal auch
trotzdem
gesagt.
Danke, ne? fürs komplexe Analysieren, ja. Liebes Autorenteam. Es sieht super aus.
Ja, das habt ihr echt gut gemacht. Ich finde das auch wichtig und richtig, dass man sich dem Boden aus unterschiedlichen Perspektiven nähert. Das ist ja auch was wir hier unterstützen. Also ein gutes Beispiel. Wir nähern uns dem Boden auch akustisch hier in diesem Podcast. Und von daher.
Tatsächlich, ja.
Ja, ne? Also, es ist auch ein bisschen was Ähnliches.
Direkt akustisch auf euren Ohren.
Genau. Und das wird doch nicht das letzte Mal gewesen sein, glaube ich, dass wir so Soundfiles aus den Böden eingespielt haben. Also ich habe da, wie gesagt, im Januar mal mit einem Bodenmikrofon, was mir hier zur Verfügung steht, mal eine Exkursion unternommen. Ich habe schon was gehört, Mareile. So, es war so ein Knacken eben. Ne? Also anders als das war eher so ein Quietschen. Es war auch so ein Knacken. Ich bin aber gespannt, wie sich das dann im Frühjahr, Sommer und auch im Herbst entwickelt. Das sind ja so die typischen Jahreszeiten, wo man sowas machen kann. Und da komme ich jetzt gleich auch mal ganz konkret zu unserer Website, nämlich soilcast.de/bodenmikro. Das ist die Website, über die ihr ab sofort tatsächlich, wir werden das in den sozialen Medien auch nochmal kundtun, euch schon mal über die technischen Aspekte der Bodenmikrofone informieren könnt. Ich hatte das ja schon mehrfach gesagt, also ab 2025, ab dem Frühjahr, werden diese Bodenmikrofone hier vom Soilcast auch verliehen an euch. Und ihr habt auch die Gelegenheit, auf dieser Seite jetzt schon euch für bestimmte Verleihzeiträume vormerken zu lassen. Also das ist eine kleine Umfrage, die dort integriert ist in diese Seite, die ihr ausfüllen könnt. Seid euch bitte gewahr, dass das natürlich damit einhergeht, dass ihr mir bestimmte Daten übermittelt. Das ist auch in der Datenschutzerklärung natürlich hinterlegt. Und allerdings, das erleichtert es mir dann mit Blick auf den beginnenden Frühling und die damit einhergehende Bioakustik, die sich dann ganz heftig in euren Böden hoffentlich abspielt, einfach auch die Mikrofone für euch zu reservieren und sie euch dann rechtzeitig zusenden zu können. Also da freue ich mich schon wirklich sehr drauf. Und auch wenn ihr jetzt sagt, ich bin vielleicht Privatperson oder keine Ahnung, ich will das nur mal kurz mit den Kiddies machen, für genau solche Zwecke ist das gedacht. Also es muss, das hat Marilena Schumann in dem Interview auch gesagt und ich habe das tatsächlich, als ich das ausprobiert habe, Marilla, habe ich das auch gesehen. Also es ist eine wunderbare Erfahrung, weil du bist wirklich darauf angewiesen, ganz still und regungslos zu sein, weil diese Mikrofone sind sehr, sehr empfindlich, du bewegst dich am besten nicht. Und es muss ein schönes Bild sein, wenn man das mit Kindern macht zum Beispiel und alle hocken dann auf dem Waldboden oder auf dem Ackerboden oder wo auch immer das gemacht wird und sind einfach mal still und hören in den Boden rein. So, also das ist eine schöne Entschleunigungsmöglichkeit, glaube ich auch, ne? Einfach mal hinsetzen und horchen, ja. Und das
vielleicht. Und gleichzeitig aber, glaube ich, auch eine ganz neue Welt, die sich da erschließt, weil, also, wir haben ja alle schon mal Vogelstimmen gehört und Meeresrauschen und Blätterrauschen und so, aber Boden.
Genau.
Krabbeln und Knacksen, das ist ja wirklich was komplett Neues.
Genau, ja. Und das ist auch was, wo man, ach, da kann man, glaube ich, unglaublich viel mitmachen, Mareile. Also vergleich doch mal den einen Ort auf dem Acker mit dem anderen oder vergleich doch mal den Wald mit dem Acker oder das Grünland mit dem Wald und das Grünland mit dem Acker. Ja, also, und dann nehmt das, also nicht nur horchen, sondern das kann man dann auch aufzeichnen. Nehmt das doch mal mit nach Hause, diese Tondatei, und macht doch mal, keine Ahnung, einen Techno-Song da draus mit KI, legt da einen Text drüber oder keine Ahnung. Das ist alles möglich ab diesem Jahr. Ne? Also fühlt euch herzlich eingeladen. Zirkas.de/Bodenmikro ballere ich auch nochmal in die Shownotes, euch da wirklich auch vormerken zu lassen. Und dann sind wir auch gespannt, was da an Ideen rauskommt tatsächlich und was ihr damit macht. Alles möglich, Marelle. Ich reserviere dir natürlich auch ein Bodenmikro. Du guckst gerade schon so interessiert. Ja.
Sehr gerne.
Dann kannst du da auch mit losziehen. Überhaupt keine Frage. Ja, Marelle, ich würde aber sagen, an der Stelle machen wir den Deckel auf diese schöne Folge, die du vorbereitet hast. Wir haben ganz, ganz viel gelernt und tolle Aussichten auf das Jahr. Wir können mit Bodenmikrofonen jetzt alle selbst losziehen.
Richtig coole Initiative auch, dass das hierüber möglich ist.
Ah, ja.
Schön.
Das musste ich doch einfach für mich reklamieren hier. und was wir natürlich auch immer reklamieren, ist einfach auch mal Danke zu sagen. In dem Fall möchten wir uns einfach mal bedanken für die 1000 Followerinnen und Follower, die uns mittlerweile auf Instagram beehren. Das ist wenn ihr das hört, schon vor 2 Wochen entsprechend dieser Rekord geknackt worden. Ein wichtiger Meilenstein für uns. Es ist einfach schön zu sehen, dass da 1000 Leute regelmäßig beim Zirkas mal reinschauen und dann sogar ein Follow dalassen. Also vielen lieben Dank. Darüber hinaus könnt ihr mit uns immer in Kontakt treten, natürlich über die Mailadresse info@zirkas.de. Darüber hinaus findet ihr auch immer unter dieser Folge quasi einen Linktree, wo ihr unsere sozialen Medienseiten verfolgen könnt. Auch darüber könnt ihr uns kontaktieren. Und Mareile, das war die wunderschöne, von dir vorbereitete Folge 134 vom 5. März 2025. Und der Christoph und die Mareile sagen an der Stelle mal Tschüssi.
Bis bald.
Der Zirkas ist für euch kostenlos und das soll auch so bleiben. Ihr könnt uns dabei helfen. Zum Beispiel durch eine kleine Überweisung auf das Geschäftskonto oder via PayPal. Wie das genau funktioniert, seht ihr auf zirkas.de unter dem Punkt Unterstützen. Das Geld wird für die digitale Infrastruktur verwendet und darüber hinaus in Technik investiert. Vielen Dank für eure Unterstützung.